Einen schönen guten Morgen. Ich wünsche euch einen gesegneten Adventssonntag. Wir wollen uns über Jesus, das Christkind, freuen. Weißt du, wir sollen wie Kinder uns freuen. Hast du schon mal so ans Christkind geschrieben, zu deinen Wünschen, irgendwo, dass du das und das wünschst? Also das ist ja so gang und gäbe, dass man sich auf Weihnachten was wünscht. Und mein Thema heute ist, wünsch dir das Richtige. Was wünschst du dir? Stell dir mal vor, du wirst gefragt, jemand kommt zu dir, der Herr kommt zu dir, steht vor dir und sagt, mein Kind, du hast 3 Wünsche offen. So wie beim Aschenputtel, 3 Wünsche hast du offen. Was wünschst du dir? Also über Wünsche spreche ich. Und in der Bibel kommt es auch immer wieder vor, dass Menschen von Gott aus 3 Wünsche bekommen hat. Salomo betet bei der Tempeleinweihung und Gott sagt, 3 Sachen kannst du wünschen. Das und das und das und das. Und dann sagt er, lieber Gott, ich möchte Weisheit haben. Gib mir Weisheit. Und er wünscht sich Weisheit und weiß, was er dann bekommt. Und sobald er diese Weisheit sich von Gott erbeten hat, ein paar Tage später kommt ein Test und da wird er getestet mit diesen 2 Frauen, die ein Kind erdrückt haben und das andere Kind war lebend. Das ist mein Kind, das ist mein Kind. Die haben ja vertauscht und dann kommt dieser salomonische Urteil, wo er sagt, bring mir ein Schwert und wir werden das Kind halbieren. Er musste sofort, nachdem es seinen Wunsch in Erfüllung gegangen ist oder er seinen Wunsch gebeten hat, er musste sofort die Wünsche auch testen. Ist es auch so? Bist du wirklich klug? Bist du weise? Bist du gebildet? David hat auch so etwas Ähnliches gehabt. Er war Gott nicht gehorsam, hat das Volk Gottes gezählt und Gott hat nicht gesagt, er soll seine Soldaten zählen, wie stark er ist. Wir Menschen möchten immer so wissen, wie stark wir sind. Und dann hat er für diese Dummheit büßen müssen. Und dann sagt Gott, 3 Plagen. Du kannst jetzt wählen, welche Plage möchtest du? Möchtest du in Gefangenschaft geraten? Möchtest du das? Oder möchtest du die Pest haben? 3 Tage die Pest haben. Was willst du? Wünsch dir, sagt jetzt. Und sagte lieber, ich möchte lieber in Gottes Hand fallen, als in Menschenhände. Und er hat, ja, dann das Schwert bekommen. Ich lese hier in 1. Chroniker, Kapitel 21, Vers 12. Und dann sagt Gott entweder 3 Jahre Hungersnot oder 3 Jahre Flucht vor deinen Widersachern oder vor dem Schwert deiner Feinde oder dass ich an die Macht trete und du bekommst 3 Jahre eine Plage, eine Pest oder 3 Tage eine Pestplage und dann hast du dich erwählt, ich wähle lieber die Pest. Also du siehst, Pest war schon immer ein Problem, Pandemie, also war schon immer ein Problem. Was würdest du dir wünschen, wenn du jetzt eine Wahl hättest, der Herr steht vor dir, was soll geschehen, was soll passieren und was würdest du antworten? Antworte richtig. Antworte ist gescheit, antworte schlau, dass du ja nicht irgendetwas wünschst, was gar nicht eintrifft, oder wenn es eintrifft, dass du das nicht überlebst. Überleben wirst du es wahrscheinlich schon. Er hätte das Schwert überlebt, er hätte die Hungersnot überlebt, er hätte die Gefangenschaft überlebt, dieser David, er hätte alles überlebt. Aber er sagt, ich möchte lieber in die Hände Gottes fallen, als in die Hände der Menschen. Was denkst du? Und deshalb ist es so wichtig, deine Gedanken, dass wir unsere Gedanken kontrollieren. Sage das Richtige, denke das Richtige und sage niemals etwas Negatives über dich selbst, über deine Familie, über deine Gemeinde, über deine Freunde, über deine Gesundheit, über deinen Chef, deine Arbeit. Sag nie etwas Negatives. Ja, so viele Menschen sind so negativ programmiert, Deutsche ganz speziell, die sehen immer alles nur schwarz, alles nur negativ. Wenn du denen sagst, das Glas ist halb leer dann, oder halb voll, dann sagen sie, es ist halb leer. Verstehst du? Viele sagen Negatives über sich selbst, ich mache nie was richtig. Oder die anderen sagen, ich werde mich nicht ändern, ich schaffe das nicht, ich komme nicht durch. Andere sagen, ich bin hässlich, wenn sie morgens vorm Spiegel stehen. Oder andere sagen, ich sehe schrecklich aus. Oder dann über sein Intellekt, ich bin dumm, verstehe das nicht. Red nicht negativ über dein persönliches Leben. Und da gibt es Leute, die haben kein Glück in Beziehung oder wo auch immer ist. Wer will mich schon lieben? Ich bin nichts, ich bin so Mauerblümchen. Ja. In Matthäus Kapitel 12, Vers 37 sagt der Herr, eure Worte sind der Maßstab. Was ihr richtet, was ihr sagt, das trifft ein. In Sprüche Kapitel 23, Vers 7, ich will vom Wort Gottes her predigen, wünsch dir das Richtige, was wünschst du dir? Das ist mein Thema. Und da heißt es in Sprüche 23, Vers 7, denn wie einer in seiner Seele berechnen denkt, so ist er. Wie du in deiner Seele denkst, nicht in deinem Kopf und nicht irgendwo auf dem Rechner, nein, wie du in deiner Seele denkst, in deinem Herzen denkst, so bist du, so passiert es, so tritt es in deinem Leben ein. Was wir über uns sagen und denken, zeigt unsere Einstellung, ich bin nichts. ich bin krank, ich bin arm, ich bin schwach. All das höre ich laufend von Leuten der Seelsorge, bei mir funktioniert nichts.
Ja.
Und das beeinflusst unser Leben, und zwar ganz massiv, Brüder und Schwestern. Eigentlich solltest du eins aufs Maul kriegen, Entschuldigung, und sei still, das wäre die beste Seelsorge. Halt's Maul, red nicht so viel, lieber schweigen, denn Gott handelt, wenn wir schweigen, wenn wir nichts sagen, das ist viel besser. Auch nicht beten groß, sondern stilles sein. Sprich gute Dinge über dich selbst, die mit Gott und mit dir übereinstimmen, was die Bibel sagt, rede vernünftig. Nimm doch meine Proklamationen, die sind im Internet kostenlos zu haben, und da kannst du runterfahren und rauffahren und kannst immer wieder wiederholen, und du wirst merken, ich bin richtig programmiert, denn jeder von uns ist ein Programmierer. Er programmiert seinen Blechkasten, seinen Computer, sein, was weiß ich, was es ist. Nimm diese Proklamationen, gebrauche. Und in der Bibel heißt es, wenn, dass wir über Gott nichts Negatives sagen sollen, und wenn du sagst, ich bin, Gott ist, sein Name ist, ich bin, wenn du über ich bin was sagst, dann ist es vom Teufel, negativ, red nicht negativ. Durch Proklamationen entwickelst du eine innere Zuversicht, begreifst, wer du in Christus bist, zum Beispiel, ich bin gerecht vor Gott, ich bin durch Jesus angenommen, ich bin ein Heiliger. Aber das ist Wahnsinn, das darfst du gar nicht sagen, da kriegen manche Ohnmachtsanfälle, was bildet er sich da ein? Ich bin ein Heiliger. Paulus schreibt immer wieder an die Heiligen zu Korinth, und das waren keine perfekten Leute. Das waren so Knabenschänder, also Schwule, und das waren Diebe, das waren mal Räuber gewesen und dergleichen. Und er sagt an die Heiligen zu Korinth, an die Heiligen dorthin und an die Heiligen dorthin. Wenn Paulus heute einen Brief schreiben würde an uns in Berlin, würde schreiben an die Berliner in der Ollenhauer Straße 15. Ihr seid Heilige, ihr seid gerecht gemacht durch das Blut Jesu Christi. Gott sieht uns anders, als wir uns selber sehen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du durch die Brille Gottes siehst, dein Leben, dein persönliches Leben. Gott hat mich einzigartig gemacht, auch wenn ich Fehler habe. Und jeder hat irgendwo einen Fehler. Jeder ist ein bisschen komisch, hat abstehende Ohren, X-Beine oder was weiß ich, was er alles noch hat. Krumme Nase, wenn du genau im Spiegel dich beobachtest, deine Nase ist doch ein bisschen schief und schräg. Fang den Tag an, indem du positive biblische Dinge aussprichst, ganz persönlich. Deshalb ist es so wichtig, dass du morgens eine Andacht machst, irgendetwas liest aus der Bibel oder diese Proklamationen aufsagst, lerne die Worte Gottes auswendig. Als ich junger Christ war, hat mir der Pastor in der Gemeinde, wo ich war, empfohlen, Bruder Matutis, hat er gesagt, wenn du zur Arbeit gehst, nützt dir die Zeit auf dem Weg von zu Hause bis zur Arbeitsstelle, schreib einen Bibelvers auf, steck in die Tasche und sag das auf. Und das habe ich gemacht, selbst wenn ich auf der Toilette saß, habe ich diesen Bibelspruch aufgesagt, und das habe ich verinnerlicht. Worte Gottes müssen verinnerlicht werden und gesagt werden. Also wir sind Gottes Programmierer, wir programmieren unser inneres Leben. Du kannst sagen, und wenn du etwas sagst, das predigst du dir selber. Ich mache oft, ich predige mir selber vor dem Spiegel, Johannes, das ist der Mann, den Gott liebt. Ja, und du kannst auch vor deinem Spiegel hinstellen und kannst sagen, ich bin von Gott geliebt, von Gott angenommen. Wenn ich nach Hause komme und die Treppen steigen muss, ich bin gesegnet. Ich sage, bis ich 42 Mal, bis ich oben bin, sage ich, ich bin gesegnet. Und am Schluss glaube ich, dass ich gesegnet bin. Was du sagst, du redest dir ein. Es ist so wichtig, dass du dir was einredest. Der Teufel versucht dir was einreden, wenn du nichts tust. Wenn du passiv bist, passiver Geist ist, offene Tür für den Satan. Deshalb sei nicht passiv, sondern nütze deinen Geist. Mach keine Pausen, sondern sag, ich bin von Gott geliebt, ich bin von Gott angenommen, Gott ist mein Vater oder Jesus, wie auch immer. Wenn du beginnst, positive Wahrheiten über dich selbst auszusprechen, gelingt plötzlich das Leben wie von selbst. Das ist meine persönliche Erfahrung. Da muss ich gar nicht mehr anstrengen. Lieber Gott, hilf mir. Ich brauche die Hilfe Gottes nicht. Ich helfe mir selber. Entschuldigung. Manche verstehen das nicht. Ich muss mein Inneres, mein Herz, meine Seele programmieren, und zwar durch die Worte Gottes. Und sein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Also gebrauche die Worte Gottes und du wirst die Wunder Gottes erleben. Und sag doch einfach, Gott hat mich wunderbar geschaffen. Auch wenn ich Runzeln habe, graue Haare habe, eine Glatze habe oder was weiß ich, was ich alles habe. Ja, sag Gott, dass er dich wunderbar gemacht hat, und nimm dich so an, wie Gott dich gemacht hat. Du darfst so sein, wie Gott dich geschaffen hat. Du musst nicht eine Kopie von irgendwelche Models sein oder von wem auch immer, irgendwelchen Superstars. Werde du ein Original und nimm dich so an, wie Gott es wollte, dass du bist. Was macht mich reich und was macht mich glücklich? Und das sind die guten Wünsche, die ich mir wünsche. Der Arme spreche, ich bin reich, obwohl er Baumrinde kaut. Verstehst du? Oder nichts zu essen hat. Ich bin reich, Gott versorgt mich. Ich werde nie vergessen, ich bin in Jugoslawien, Kikinda da hinten, Weißkirchen irgendwo an der Grenze nach Rumänien. Und wir sind bei einer Familie eingeladen, die waren wirklich arm damals, und der Tito noch. Und die waren wirklich arm. Und dann nimmt der Bruder das Glas Wasser und sagt, und die haben nur ein Glas Wasser gehabt gemeinsam. Und dann danke, lieber Gott, ich danke dir, dass wir so viel haben. Dann hat der Speck noch auf den Tisch hingelegt und da kann ein Brot und so weiter. Und dann Gott, ich, und dann Essiggurke noch. Und Gott, ich danke dir, dass wir so viel haben. Ich habe gedacht, lieber Bruder, du weißt gar nicht, was im Westen los ist, hier bei uns in der Bundesrepublik. Aber er hat Gott gedankt, dass wir noch so viel haben. Wann hast du das letzte Mal Gott gedankt, dass wir so viel haben? Auch jetzt, in der Corona-Zeit. Wir haben so viel, unser Kühlschrank ist voll, der Supermarkt ist voll, die haben noch alles zu, da gibt es noch alles zu kaufen. Viele wünschen sich liebe Menschen. Oder wenn ich so die Leute angucke, was sie sich alles wünschen. Kranke wünschen sich Besserung. Wenn man krank ist, ich möchte gesund werden. Du kannst von innen her heilen. Bitte hör mir gut zu, ich verkündige ein Evangelium von Jesus Christus. Und Jesus Christus sagt, der Geist des Herrn ist auf mir und mich gesandt, den Armen das Evangelium zu predigen. Und ich predige den Armen das Evangelium, dass sie reich werden, dass sie gesund werden, dass die Lahmen laufen, Blinde sehen, Taube hören. Das kann passieren, nur wenn du etwas tust. Wenn du nichts tust, wird nichts passieren. Wünsch dir was, bitte. Wünsche sind nichts anderes als nur Bitten an den lieben Gott. Wünsch dir, liebe Menschen, wünsch dir eine Auszeit für deinen Körper. Und viele wünschen sich das. Weniger Stress, erfolgreiche Zukunft, starke Augen, dass ich gut sehe, dass ich alles ohne Brille lesen kann. Wünsch dir Zufriedenheit, Mut, Kraft, Freude, Glück und so weiter, Elan und Energie. Wünsch dir was. Und weißt du jetzt bald auf, was ich sage? Das meiste dieser Wünsche kannst du dir selbst erfüllen. Das meiste dieser Wünsche. Sprich aus, wünsche es dir, bestelle. Wünsche ist nichts anderes, als wenn ich da bestelle es nehme und sage, lieber Gott, ich wünsche mir das und das. Bestelle, fordere es an, erträume es. Viele dieser Wünsche kannst du selbst erfüllen, du musst nur Zeit dafür nehmen, dich hinsetzen und proklamieren. Wünsche das Richtige, das Bleibende, das ja, was deine Seele befriedigt. Viele Leute wünschen sich Blödsinn. Wünsch dir echte Lebensfreude. Und was ist echte Lebensfreude? Man kann sich einiges wünschen. Fühl dich in dieses Brieflein ans Christkindl. Und schreib da irgendwo an den Nikolaus oder an den Herrgott. Und wie auch immer. Spielt keine Rolle jetzt mal. Du sollst dir wünschen. Die meisten Leute haben verlernt, sich was zu wünschen. Ja, ich bin dankbar für alles. Vergiss es. Wir sollen uns was wünschen. Und viele wünschen, wenn ich so die Christen anschaue, das sind Luftblasen und Träume und Schäume und weiter nichts. Sie beten nicht konkret. Sie wünschen sich nicht was Bleibendes, was Ewiges. Viele Wünsche sind nur Träume. Ja, ich möchte viel Geld haben. Aber du musst für dein viel Geld auch was tun. Oder ich möchte gesund werden oder gesund sein. Du musst für deine Gesundheit was tun. Regelmäßig die Zähne putzen, spazieren gehen oder was weiß ich, was noch alles gemacht werden muss. Nicht so viel essen und trinken oder vielleicht mehr essen und mehr trinken. Weißt du, du musst das Maß finden, diese Ausgewogenheit in deinem Leben. Der Weg zum Himmel ist für alle Menschen gleich. Wir müssen alle sterben, du nimmst nichts in die Ewigkeit. Die wenigsten wissen es, bevor der Traum in Erfüllung geht oder bevor man was erreicht, dass es zuerst Verlust gibt, dass es zuerst Trauer gibt, dass es zuerst investiert werden muss. Die meisten denken, der liebe Gott schickt mir, macht Fenster auf und schüttet wie die Frau Holle diese ganzen Golddukaten runter auf die Erde. Sowas gibt es nicht und wird es auch nicht geben. Auch wenn es in der Bibel steht und er macht die Fenster des Himmels auf, weil die meisten nur so oberflächlich lesen. Die lesen nicht im Geist die Bibel. Die Bibel wurde im Geist gegeben und kann auch im Geist verstanden werden. Wer was erreichen möchte, der muss was investieren. Der muss Risiko eingehen, der muss zuerst mal was reinstecken, von nichts kommt nichts. Das ist die Wahrheit. Hinter jedem Verlust winkt uns ein Gewinn. Zuerst muss ich hergeben, loslassen. Zuerst muss ich meine Trauer durchleben und dann kann ich lachen. Aber solange ich das nicht alles durchlebe und so weiter, kann nichts passieren. In Sirach Kapitel 5, Vers 2, da heißt es, gib nicht jedem Wunsch nach, den du erfüllen kannst. du musst nicht alles haben, was du begehrst. So, deshalb, wir müssen unsere Wünsche sortieren. Was wünsche ich mir? Paulus schreibt in Römer Kapitel 14, Vers 17 und definiert, was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist inwendig in uns zuerst einmal. Das Reich Gottes ist der Himmel, die Herrlichkeit Gottes. Und dann heißt es, das Reich Gottes besteht aus Frieden und Freude im Heiligen Geist. Friede und Freude im Heiligen Geist. Wünsche ich das? Aber das kann man sich nicht vorstellen. Friede und Freude im Heiligen Geist. Wünsche das Richtige. Die meisten wünschen sich materielle Dinge. Die trachten nicht nach dem Reich Gottes. In der Bibel heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dann wird euch solches alles zufallen. Die meisten Leute trachten nicht nach Friede und Freude und was weiß ich und Gnade und Güte Gottes. Sie streben, ja, ich möchte ein langes Leben haben. Aber wie kriegt man ein langes Leben? Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass du dir gut geht und du lange lebst. Das ist zuerst mal ein Schlüssel. Leb nach der Bibel und du wirst lange leben. Da wirst du so alt werden wie der Vater Abraham, der wurde 175 Jahre alt, was es auch immer ist. Ja. Und du kannst sehr alt werden. Ich werde darüber noch ganz kurz was sagen nachher. Viele Menschen streben nach allen möglichen Dingen, die irdisch sind, vergängliche Ziele, vergängliche Wünsche. Ja, ich möchte einen Mann, eine Frau, ich möchte Kinder haben. Aber ich sage doch dir eins, ein Mann ist ein Problem, eine Frau ist ein Problem, Kinder sind Probleme. Jedes Kind ist ein Sorgenkind, verstehst du? Ja, bis eine Mutter ein Kind großgezogen hat, in die Welt ausziehen ließ, das Kind, ja, macht so viel Kummer und Sorge. Kinder sind ein Geschenk Gottes, freilich, aber die Geschenke Gottes, die kosten Haufen Geld und Haufen Stress. Was kostet so ein Kind? Ich denke so vielleicht 200.000 Euro, bis es fertig ist, bis es in die Welt gehen kann, durch die Ausbildung und alles, was du brauchst, an Klamotten, an Essen. Das Leben ist teuer. Wünsch dir was? Ich wünsche mir einen Mann. Verstehst du, von da wünsche mir eine Frau. Ich wünsche mir Kinder. Ich wünsche mir ein Haus. Ich wünsche mir ein Auto. Und weißt du, wie Auto ist? Es fängt mit A an und hört mit O auf. Verstehst du? Das ist Auto. Es kostet Geld. Und das ist, was dein Geld frisst. Ja, trachte nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Aufgrund dessen, weil die Menschen so falsche Ziele sich haben, sie trachten nicht nach Frieden und Gerechtigkeit und Freude im Heiligen Geist. Wir denken immer nur an alle möglichen Dinge, um sorgenfrei zu leben. Das Leben ist kein Leben, wenn wir nur sorgenfrei leben. Das Leben ist Kampf, das Leben ist Arbeit, das Leben ist Stress. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Dann hast du wieder das Paradies in deiner Hand. So viele Menschen wünschen sich ein friedliches Leben, aber sowas gibt's nicht, ein friedliches Leben. Irgendjemand wird dich belagern, dich bedrängen, dich angehen. Es ist, ja, kein großes Glück, irdisches Glück zu haben. Deshalb sehne ich nicht nach großen irdischen Gütern und Reichtümern. Ich kenne Leute, Millionäre, die sind mit der Pistole im Schlafzimmer, im Schrank, im Nachttisch haben sie eine Pistole gehabt, was weiß ich, Kameras überall aufgestellt, dass sie ja nicht überfallen werden. Weißt du, Geld haben ist eine Sache, und aber dann sicher zu sein, das Geld zu verwalten, zu haushalten, das ist Arbeit. Sorgenfreies Leben. Wünsch dir richtig, hab die richtigen Wünsche. Echter Friede kommt, wenn wir mit Gott übereinstimmen. Dann ist egal, ob ich Geld habe oder kein Geld habe. Ob ich arm oder reich bin, gesund oder krank. Wir haben ein schönes Lied. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Und dann heißt es in einer Strophe hier weiter. Ob Stürme auch drohen von fern. Mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt. Mir ist wohl in dem Herrn. Ja. Warst du schon in einem Vergnügungspark, so irgendwo hier? Da gibt es da bei Lübeck einen Vergnügungspark, in Süddeutschland gab es auch so einen Vergnügungspark, da war ich mal mit meinen Kindern, weißt du, und die wollten Achterbahn fahren, zuerst mal, Papa, wir wollen Achterbahn fahren, und dann, ja, dann sind wir drin gewesen, angeschnallt, und dann geht's hoch, verstehst du, und dann geht's plötzlich runter, und dann ins Wasser irgendwo, verstehst du, Achterbahn fahren, in die Tiefe, und dann kommt das Boot zum Stehen unten im Wasser. Schwierigkeiten, denen kann man nicht entgehen. Das sieht so schön aus, wir möchten auch Achterbahn fahren. Und das Leben ist eine Achterbahn. Rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter, rauf und runter. Niemand kann den Schwierigkeiten weglaufen, selbst wenn er möchte. Und das geht uns das ganze Leben über. Ja, das Leben ist eine Achterbahn. Wünsch dir was. Ich wünsche mir ein langes Leben. Weißt du, was ein langes Leben ist beim Vater Abraham und bei diesen Patriarchen? Sie waren lebenssatt. Weißt du, was sie hatten? Sie hatten Hungersnot, sie hatten Erfolg, sie haben Familienzuwachs, da sind welche wieder gestorben und so weiter. Sie waren lebenssatt. Sie haben all das erlebt, was das Leben zu bieten hat. Und viele werden lebensmüde am Schluss, weil sie das nicht mehr verkraften, weil es so viel geht. Wir sind zuerst einmal auf der Achterbahn, das ist Nummer eins, aber wir sind auch Erwählte Gottes, Auserwählte, wir sind was ganz Besonderes. Schau mich an. Schau deinen Nachbar, deine Nachbarin an. Wir sind alle miteinander etwas Besonderes, Extravagantes. Wir sind Könige und Priester. Ja, ja, schon. Ihr seid ja Schwestern. Schaut euch an, verstehst du? Wir sind was Besonderes. Wir sind das Ebenbild Gottes. Wenn du Gott sehen möchtest, du wirst Gott nicht sehen. Und diesen Gott, was du dir vorstellst, einen alten Mann mit einem Bart oder was weiß ich, irgendwie so weisen Mann, das ist nicht Gott. Schau deinen Nachbar an, deine Nachbarin an. Das wirst du Gott finden und Gott sehen. Wir sind das Ebenbild Gottes in aller Liebe. Wir sind das Ebenbild Gottes, so nach Gott gebaut. Und da siehst du Jesus zum Beispiel, wie er als Mensch war. Da merkst du, das ist doch nicht alles. Er kam auf diese Welt, er kam zu den Seinen, die Seinen nahmen ihn nicht an. Der hat schon Probleme gehabt mit seinem eigenen Volk, mit seinem eigenen Familie. Ein Baby, wenn es geboren wird, ja, weiß noch nicht, was aus ihm wird. Als die Mutter da in Simbach, in Niederbayern, das Baby in den Armen schaukelte, wusste nicht, dass das ein Kapitalverbrecher wird, ein Adolf Hitler. Verstehst du? Es war auch ein ganz süßes, nettes Baby, das dort in Simbach geboren ist. So, oder ein Heiliger. Das wusste nicht die Mutter Helena, dass ihr Sohn einmal, der Konstantin, mal ein Heiliger wird, ein König wird und das Christentum zum Durchbruch verhilft. Wenn die Mutter das Kind schaukelt, weiß die Mutter immer noch nicht, wird es ein Heiliger oder Verbrecher? In Epheser Kapitel 1, Vers 3. Und da lese ich hier, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt. Gott weiß, was aus dir wird und aus mir geworden ist oder werden wird. Gott weiß es. Durch die Menschwerdung Jesu haben wir eine andere Vergangenheit, eine andere Zukunft. Wünsch dir, was ist mein Thema? Du solltest deine Wünsche realisieren. Durch Jesus sind wir Menschen vergöttlicht. Hier hörst du etwas, was du vielleicht in deinem Leben nie gehört hast. Ich bin vergöttlicht. Wir wollen das alles nur vermenschlichen. Vermenschlicht ist, dass man alles nur irdisch macht, nur vergänglich macht, humanistisch macht. Aber vergöttlichen ist, dass wir aufsteigen, dass wir uns nach oben entwickeln. Wir sind durch Jesus Christus geistlich vergoldet, veredelt. In uns ist etwas reingepfropft worden in unser Leben. Wir sind nicht mehr die, was wir mal waren. Keiner, der Jesus angenommen hat, ist mehr menschlich. Er ist mit Gott geimpft. Er kann den Teufel gar nicht mehr kriegen. Verstehst du? In aller Liebe. Die meisten Leute verstehen nicht, was Impfung ist. Pass auf, jetzt kommt diese ganze Corona-Impfung und Impferei. Und dann wird dir gesagt, das wirst du Corona nicht mehr kriegen. Wer glaubt, es wird selig. Wir können den Teufel nicht mehr bekommen, weil wir mit Jesus erfüllt sind. Jesus wohnt in uns. Er begehrt uns. In der Bibel heißt es, Satan begehrt dich, Petrus. Er will dich schütteln und rütteln und dich, ja, das Optimalste aus deinem Leben rausholen. Aber wir sind mit Gott angesteckt. Er war mit Jesus gewesen, dieser Petrus. Und deshalb, er sagt, ich kann nicht lassen, könnt mir verbieten, ihr könnt mich totschlagen. Wir können nicht lassen zu reden von dem, was wir gesehen und gehört und betastet haben. Wir sind immun, wenn wir Jesus in uns haben, ihr Brüder und Schwestern. Niemand muss auf diese göttliche Impfung verzichten. Jeder, der will, kann daran teilnehmen, in aller Liebe. Durch die Predigt, die ich hier verkündige, versuche ich, die Menschen zu infiltrieren. Entschuldigt, dass ich das sage, aber ich versuche es immer weiterzugeben. Das, was mir geholfen hat, das wird auch dir helfen. Diesen Serum gebe ich einfach weiter. Das wird auch dich wieder auf die Beine bringen. Durch die Verkündigung versuche ich, Menschen zu impfen mit Glauben, mit Optimismus, mit Zuversicht. Ja, die Predigt ist so ein Serum. So ein Serum, verstehst du, das ein Medikament ist, das dir hilft gegen Tod und Teufel, gegen Krankheit, gegen was weiß ich, alles Negative. Hab Jesus im Herzen und dann hast du Sonnenschein, alle Tage Sonnenschein. Wenn Jesus in deinem Leben ist, auch wenn mal keine Sonne scheint, auch wenn nichts passiert, du kannst immer happy sein. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird nicht sterben, selbst wenn er stirbt. Selbst wenn er stirbt. Das Blut Jesu, dieses Serum schützt dich vor diesem Würgeengel. Du wirst immun. Wünsch dir was. Herr, ich wünsche mir deine Nähe, deine Gegenwart in meinem Leben. Wer Jesus im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stunde, in diesem Augenblick, in dem Moment, wo du Jesus anrufst. Da funkt es bei dir. Du wirst heil. Sofort befindest du dich auf einer anderen Ebene. Plötzlich ist das Problem ganz anders. Das Problem ist immer noch da. Selbst wenn du 100-mal Kind Gottes bist, das Problem wird immer bleiben, das wird sich nicht verändern. Das Problem ist da, aber du kannst an dieses Problem ganz anders rangehen. In dem Namen Jesu. Wir fressen sie wie Brot. Halleluja, wir stellen die Welt auf den Kopf. Mit dir ist das passiert, wenn du Jesus anschaust. Und deshalb, der Teufel möchte deinen Blick von Jesus weglenken. Mein Thema ist heute, wünsch dir was? Wünsch dir das Richtige? Jesus ist unser, ja, in unser Menschheitsgeschlecht eingetroffen. Jesus ist plötzlich eine neue Legierung, wenn du das weißt, was es ist. Da wird das und das zusammengemischt, dieser Stoff und jener Stoff, und plötzlich ist ein ganz anderer Stoff da, ein ganz was Neues. Wir sind jetzt, und bitte halte ich jetzt, was Vers, ich sage das, was ganz Neues, vielleicht hast du das noch nie gehört. Du und ich, wir sind halb Gott und halb Mensch. So was Jesus auch war. Jesus war halb Gott und halb Mensch. Es ist hart für einen zu verstehen und zu begreifen. Wir sind halb Gott und halb Mensch. Bruder Matthäus, was erzählst du da? Ja, du hast den Heiligen Geist in dir. Und der Heilige Geist ist ein Teil der Gottheit. Und du bist halb Mensch und halb Gott. Und jetzt benimm dich so wie Gott und nicht wie ein Mensch. Du trägst einen Namen Christ. Und wie benimmst du dich manchmal? Bist du wie ein Heide? Wenn ich so die Christen anschaue, wie die sich mal benehmen, wenn Probleme kommen, wenn jemand ihnen auf die Hühneraugen tritt, da gehen sie gleich in die Luft. Ja, wie benimmst du dich? Du nennst dich Christ. Halb Gott, halb Mensch. Durch Jesus gehen wir einen ganz anderen Weg. Da gehen unsere Wünsche und Träume ganz anders in Erfüllung. Da wünschen wir uns nicht mehr materielle, vergängliche Dinge. Da lassen wir sogar alles hier. Da kümmern wir uns nicht um diese Geschichten. Durch Jesus erfüllen sich all die alten Prophezeiungen der Bibel, was in der Heiligen Schrift steht. Durch ihn erfüllen sich die Ankündigungen Gottes. Gott hat etwas angekündigt für dich. Sprich aus, proklamiere es und du wirst es haben. Das kannst du bestellen, die Verheißungen, die er dir gegeben hat. Alle, die an ihn glauben, die werden nicht zu Schanden werden und Gott lässt nicht fallen. Deshalb, wenn du irgendwo Schwierigkeiten hast und sagst, ich verzage, ich schaffe es nicht, mit mir geht es nicht, dann kannst du nur einfach proklamieren, das, was der Josua bekommen hat, was der Herr dem Josua gesagt hat, ich werde dich nicht fallen lassen. Gott lässt mich nicht fallen. Halleluja, ich werde nicht fallen. Jesus ist der Überbringer des Lebens, der Bote und Träger und Übermittler. Ja, wir haben das Los gewonnen in Christus, in den Herrn. Seit der Erschaffung der Welt, ja, hat Gott was Neues geschaffen in Bethlehem damals. Wir gehen auf Weihnachten zu, deshalb ist für mich Weihnachten was ganz Großes. Plötzlich werden nach Weihnachten, nach dem 24. Und Jesus ist für mich am 24. geboren, in aller Liebe. Könnt glauben, was ihr wollt. Und für mich ist er am 24. geboren. Es war das Lamm Gottes. Und die Lämmer wurden in Israel damals geboren, um die Sonnenwende. Ja, befruchtet sind sie worden, als die Nächte so lang waren und die Böcke Zeit vertreiben wollten und so weiter, haben sie dann die Schafe befruchtet und die Tragzeit der Schafe ist ein halbes Jahr. Und was machen sie? Dann die Lämmer werden geboren. Denn in der Bibel heißt es, und die Hirten waren bei ihren Hürden, denn jeder wollte wissen, dass mein Schaf ist, dass nicht das Schäfchen jemand anderes gehört. Der Mensch ist egoistisch. So, Jesus war das Lamm Gottes. Er bringt etwas ganz Neues in die Menschheit hinein. Und Gott hat für alle ein und denselben Heilsweg beschlossen. Er sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Ich bin die Auferstehung. Weihnachten hat Gott einen Weg uns aufgemacht, die Tür aufgemacht zum Reich Gottes, wurde uns was geschenkt. Die Geburt Jesu ist gleichzeitig, und bitte halte ich fest, meine Berufung zum ewigen Leben. Und das ist meine Berufung, wozu ich berufen bin. Ich bin nicht berufen, Prediger zu sein. Ich bin nicht berufen, Christ zu sein. Ich bin nicht berufen, gute Werke zu tun. Ich bin berufen, das ewige Leben zu ererben. Das ist, was, worauf es ankommt, dass ich ins Testament eingetragen werde. Gott nimmt sich unser an. Und dort in Bethlehem, ihr Lieben, dort im Stall, ist eine neue Menschheit geboren. Eine neue Menschheit zur Welt gekommen. Dort findet ein neuer Akt der Schöpfung statt. eine neue Menschheitslinie beginnt, ein neuer Stamm, eine neue Rasse. Nicht mehr Jude und nicht mehr Grieche und nicht mehr Römer und nicht mehr Deutsche und nicht mehr Amerikaner. Eine ganz neue Rasse beginnt, der neue Mensch. Und die Bibel sagt uns klipp und klar, im Römerkapitel, im Römerbrief schreibt Paulus, der neue Adam, der alte Adam, durch den kam die Sünde in diese Welt und durch den neuen Adam kam Leben und Licht in diese Welt. Halleluja. Durch die Geburt Jesu ist auch unsere Wiedergeburt wieder möglich. Vorher war das nicht möglich, war das nicht denkbar. Gott hat in Jesus unser Fleisch und Wesen angenommen, deshalb halb Gott und halb Mensch. Durch das Wunder von Weihnachten gab es einen Wendepunkt. Und wo wir jetzt hier in dieser Welt leben, ist, so wie es damals in der DDR, nach der Vereinigung war, da gab es eine Warteschleife. Wir sind jetzt immer noch in der Warteschleife. Wir warten, wir haben das ewige Leben, aber wir warten auf das ewige Leben. Wir sind erlöst, aber wir warten auf die Erlösung. Verstehst du? Das sind diese Wünsche. Es ist bestellt und es wird kommen. Wir sind geheiligt, aber wir warten auf die Heiligung. Gott gab uns einen Wendepunkt dort damals in Bethlehem, hat uns ein Beispiel gegeben seines Wohlwollens und seiner Niedrigkeit und seiner Demut. Jeden will ich annehmen, egal, auch wenn es ein Vagabund ist. Durch den Heiligen Geist bringt uns Jesus die Erfüllung des Himmels in uns, dass du wunschlos glücklich bist. Deshalb wünsch dir was, wünsch dir das Richtige. Herr, wenn ich dich nur habe, wenn ich dich nur habe, dann kann ich mich verwirklichen. Dann kann ich das Leben realisieren, wenn ich dich nur habe, egal wo ich bin, ich mache das Optimalste aus meinem Leben. Wünsch dir das Richtige, nicht irgendwelche Gaben. Ich erzähle euch eine Geschichte, das ist meine Kreation, aber ich habe es irgendwo aus dem Griechischen genommen, diese Legende oder dieses Märchen. Da sind mehrere Prinzessinnen, die wollen einen Prinzen heiraten. Oder so, und so weiter, und die sind eingeladen da beim Prinzen, und der Prinz begutachtet die Mädels, und er sagt, sag mal, wünsch dir was, du kannst was wünschen, hier alles, was hier ist, das kannst du dir wünschen. Dann sagt die eine, ich will eine Vase haben, eine schöne, vergoldete Vase mit Ornamenten und was weiß ich, und sie kriegt diese Vase. Und die nächste, die schaut sich auch rum, hört auch das Angebot, wünsch dir was, und die wünscht sich auch irgendwas Äußeres. Und dann kommt die dritte Prinzessin, ihr könnt schon wissen, was da rauskommt und was da passiert. Und dann kommt die dritte Prinzessin und schaut verklärt in die Augen des Prinzen und sagt, Prinz, ich möchte dich haben. Prinz, ich möchte dich haben. Und die hat alles, was der Prinz besitzt, gehabt. Und deshalb, ihr Lieben, wir sollten aufhören als Christen uns zu plagen mit unserem Gebet. Lieber Gott, gib mir mehr Liebe, gib mir mehr Geduld, gib mir mehr Glauben, gib mir mehr das und jenes. Vergiss das. Wenn du Jesus, den Prinzen hast, hast du alles, was der Prinz hat. Er ist der Prinz des Friedens. Wünsch dir was. Wünsch dir keinen Unsinn. Wünsch dir keine vergängliche Werte, so eine Blumenvase oder was weiß ich, so ein Bild, ein Gemälde. Wünsch dir den Prinz. Ich möchte Prinz dich haben. Wir sind nicht hier, wie bei einem Gewinnspiel, irgendwo mal hieß hier bei uns, wünsch dir was. Verstehst du, wünsch dir was? Wir sind nicht bei diesem Gewinnspiel hier, wünsch dir was. Nein, wir sind hier, dass wir wirklich unsere Wünsche genauer definieren und sagen, was wir wollen. Entdecke Jesus, verlieb dich in Jesus, sag Jesus, mein Meister, dich will ich haben. Dich will ich haben, ich will nicht den Mann haben, nicht die Frau haben, nicht das Haus haben, nicht das Auto haben, nicht und so weiter. Ich will dich haben, verlieb dich in Jesus, lebe mit ihm zusammen, bewähre dich bei ihm und lerne von ihm. Und da kannst du unheimlich viel abbekommen, wenn du mit Jesus zusammen gehst, wenn man so bedenkt, ja, was der Mensch befürchtet, das bekommt, und umgekehrt diesen Satz, was der Mensch erwartet, das kriegt er auch. Was er befürchtet, das kriegt er. Befürcht nur. Geh mal nach Hause und sag, ich habe Angst, ich werde angefahren vom Rad oder Fahrrad oder vom Auto, was weiß ich, und du wirst angefahren. Wir haben eine magnetische Kräfte in uns, wir ziehen das an oder wir stoßen es ab. Es liegt an uns, wünsch dir was. Es trifft ein, was du dir wünschst, was du sprichst, was du denkst, schon deine Gedanken. Mein Vater hat immer so einen dummen Spruch gehabt, wenn man vom Wolf spricht, bei uns gab es Wölfe in der Sowjetunion. Wenn man vom Wolf spricht, kommt der Wolf. Man muss nur vom Wolf sprechen. Red vom Teufel und der Teufel kommt. Red von Problemen, die Probleme kommen. Red von der Krankheit, die Krankheit kommt. warum wir Corona haben und nicht loswerden ist, weil wir laufen permanent von morgens früh bis abends spät immer in den Nachrichten hören und so weiter, gleich mit den Zahlen kommen, die Leute erzählen, so viel sind so und so gestorben und was weiß ich alles. Der Glaube ist es. Der Glaube ist es, was hier Gesundheit und Leben bringt. Es trifft ein. Alles, was wir denken und was wir befürchten, kommt. Krankheit, Unfälle, Tod und sonst irgendwelche Herausforderungen, die kommen, wenn wir nur denken. Unsere Gedanken sind Mächte, unsere Worte sind Mächte. Der Mensch, der Hiob sagt hier, der Mensch ist zu Mühsal geboren, der sollte gar nicht so viel denken, der sollte schuften und arbeiten, der sollte fleißig sein. Hiob, guck mal, selbst wenn du nicht denkst, es kommt trotzdem, was Gott bestimmt hat oder was der Teufel hier in den Weg gelegt hat. Das kommt, das passiert. Da kannst du noch so brav und noch so lieb und noch so heilig sein. Es kommt. Hiob sagt, von Hiob heißt es ja, er war tadelig und rechtschaffen, er fürchtete Gott und nie das Böse. Und trotzdem hat er Pech gehabt auf der ganzen Linie, weil der Teufel ihm das nicht gönnte. Aber er stand es durch. Er war fleißig. Er schabt sich, er gibt sich nicht auf, er schabt seine Pocken oder was weiß ich, seine Blattern weg. Er gibt sich nicht auf. Bruder und Schwester, du kannst deine Wünsche in Erfüllung bringen, wenn du dich nicht aufgibst und sagst, ich bleib da dran, ich habe Gott gebeten und der Herr wird es tun. Er war fromm und Gottes Segen ruhte auf ihn, auf allem, was er tat. Und doch hat er unheimlich harte Prüfungen über sich ergehen lassen. Die Prüfung Hiobs. Ja, was hättest du gemacht, wenn diese Prüfungen auf dich gekommen wären? Dein Haus abgebrannt, die Kinder umgebracht, was weiß ich, du wärst überfallen worden, deine Gesundheit würde zugrunde gerichtet worden sein. Die meisten hätten es gar nicht überlebt. Aber Hiob hat ein Fundament gehabt, eine Basis gehabt. Er sagte, ich weiß, mein Gott lebt. Egal was passiert, selbst wenn ich auf alle vier krabbeln muss, mein Gott lebt. Ich habe in Heilbronn ein Bauunternehmer gehabt, er war ein Millionär oder ja, mehrfach Millionär und er war bei mir in der Gemeinde und da ist Folgendes passiert, da lief die Baugeschäfte liefen nicht so, wie sie laufen sollten, er muss Konkurs anmelden und Offenbarungseid und das Erste, was er gemacht hat, obwohl er Konkurs und Offenbarungseid angemeldet hat und bankrott war als Bauunternehmer, der geht zum Daimler hier um die Ecke, also nicht hier, damals in Heilbronn, geht um die Ecke und holt sich einen neuen Daimler, neuen Mercedes, großen Mercedes und so weiter. Viele Geschwister haben das nicht verstanden. Er ging ein Gerichtsverfahren durch die Presse und was weiß ich, der hat Offenbarungseid und so weiter und kauft sich einen neuen Mercedes. Da sagt er, arm kann ich immer sein. Und dann steht er auf und dann hat er das alles auf seine Frau überschrieben und auf dem Namen der Frau hat er sich den Daimler geholt und fuhr mit dem Mercedes weiter und hat weiter Bauunternehmung betrieben auf den Namen seiner Frau. Und so ist es auch im Leben. Du musst leben können, leben wollen und sich durchsetzen. Hiob hat alles verloren, hat seine Freunde verloren und sogar seine Freunde haben ihn bemitleidet und bedauert und verflucht und verwünscht und ach, was sie alles erzählt haben, du glaubst zu wenig, du betest zu wenig, vergiss es, fang an dein Leben zu leben und fang an für deine Freunde zu beten, denn die brauchen dein Gebet jetzt. Und als er Hiob anfing für seine Freunde zu beten, die ihn so kritisiert haben, hat Gott sein Schicksal gewendet, fang an für deine Freunde zu beten. Und als er seine Kinder verlor, drängte man ihn, seine Freunde, er soll Gott lästern. Und dann, ja, als die Versuchung größer und größer wurde, dann hat er gesagt, nein, das werde ich nicht machen, ich werde Gott nicht lästern, egal wie dreckig es mir geht, wünsch dir was, ist mein Thema. Egal, wenn alles gegen mich spricht und gegen mir steht und aus dem tiefsten Herzengrund und so weiter, dann sagte, seht, im Himmel ist mein Zeuge, mein Bürger ist in der Höhe, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Halleluja, ich weiß. Hiob hat ein solides Fundament gehabt. Er hat gesagt, so wie dieser Millionär bei mir in der Gemeinde, ach Frau, mach das, später hat er nochmals Konkurs gehabt, dann hat er auf seine Tochter die Firma überschrieben. Und die hat es weitergemacht. Er ist ja selig beim Herrn, er ist nach Kanada ausgewandert und hat dort weitergelebt. Aber wie gesagt, er hat sich nicht aufgegeben. Bruder, Schwester, ist es so wichtig, dass du dich nicht aufgibst. Auch wenn alles dir zuwiderläuft, denk an Josef, der träumt, dieser Bub. Ich habe einen Traum gehabt, Papa, beim Mittagessen erzählt er das. Und die Sonne, der Mond, die Sterne, die haben sich alle gebückt vor mir. Was bildest du ein, du junger Schnösel da? Und der Papa war sogar traurig darüber, aber der hat sich nicht aufgegeben. Auch als er in der Grube lag, als er als Sklave verkauft wurde nach Ägypten, als er im Gefängnis landete. Ja, er hat sich nicht aufgegeben. Bruder und Schwester, genau das, du hast einen Traum. Und du weißt, dieser Traum ist von Gott, das ist nicht auf meinen Mist gewachsen. Das ist ein Geschenk des Himmels gewesen. Halt dich an diesem Traum. Hiob blieb bei seinem Glauben, bei seiner Berufung, er war treu. Er hat weitergemacht, hat sich nicht aufgegeben, hat nicht resigniert, hat den Kopf nicht hängen lassen. Hiob wünschte sich nur noch, so was Verrücktes, nur noch mehr von Gott. Oh Gott, wenn ich noch mehr von dir hätte. Er wünscht sich mehr von Gott. Wünsche das Richtige, ist meine Botschaft heute. Wenn man Hiob studiert, und ich habe den Hiob zuerst gar nicht mögen, muss ich ehrlich sagen. Als wir da in der Bibelschule es durchgenommen haben, habe ich gesagt, Hiob gehört gar nicht in der Bibel. Martin Luther hat es auch schon gesagt. Er steht jetzt, weil er ja total im Widerspruch zu dem Kontext ist, Leiden und dergleichen. Hiob gehört nicht in der Bibel, aber heute ist für mich Hiob eines der liebsten Bücher überhaupt. Da stecken so viele Wahrheiten drin, Brüder und Schwestern. Und ich habe das Buch Hiob lieb gewonnen und studiere gerne. Und da sieht man, das Menschenleben ist voll Kummer, voll Leid, voll Kampf, voll ja, Durchhalten. Auch hat es noch nie eine Epoche in der Geschichte der Menschheit gegeben, ja, wo der Mensch friedvoll war. Weißt du, selbst im Paradies gab es Anfechtungen und Störungen, da kam die Schlange. Auch da hat man keine Ruhe gehabt. Ja, wenn alles, sogar Königskinder, die so bewahrt sind, auch sie müssen kämpfen und so weiter. Da ist Elend, da sind Weltkriege, da gibt's KZ, da gibt's Corona und was weiß ich, was noch alles gibt. Die Welt ist nicht in Ordnung, die Welt liegt im Dreck, ist im Untergang. Und deshalb verzage nicht an deinem Lebensweg, hab deinen Traum. Ich bin zu was berufen, für die Ewigkeit, für Gott, wir werden Könige und Priester sein. Ja, und wenn du weiter dich an Gott festhältst und wenn diese Deadline kommt, diese Todeslinie kommt, diese Linie, die du dann überschreiten musst, dann gibt es dann plötzlich die Wende. Plötzlich ist alles ganz anders. Dann stehst du da, als wenn es nichts gewesen wäre. Was war da los? Oft fragen wir, bevor wir zu dieser Deadline kommen, warum gerade ich, warum gerade mir? Da gibt es so einen Spruch, von Feuerteufel, Feuerteufel, geh woanders und zünde den anderen ihre Häuser an, verschone mein Haus. Ja, warum erwischt es mich? Warum müssen Christen, gute, edle Menschen so viel leiden? Je edler du bist, je braver du bist, je frömmer du bist, je heiliger du bist, desto mehr musst du da leiden, wirst angegangen. Satan begehet euer, heißt es in der Bibel. Macht nicht die Dummheit, wie viele Christen machen. Die geben sich selbst die Schuld. Das ist, was der Hiob zu hören bekommt. Du bist schuld. Wenn es dir dreckig geht, hör auf, dir die Schuld in die Schuhe schieben zu lassen. Du bist schuld. Ja, freilich bin ich schuld. Genau, hast recht, verstehst du? Aber der Teufel möchte die Schuld einreden und dass du zugibst, wenn was Schlimmes geschieht, aber du hast auf diese schlimmen Sachen keinen Einfluss. Hiob hat keinen Einfluss gehabt auf das Schlimme, was passiert in seinem Leben ist. Du kannst nichts dafür, dass es Schwierigkeiten gibt, dass Umweltverschmutz, dass wir eine Klimakatastrophe entgegengehen. Und manchmal erstrahlt kein Licht am Ende des Tunnels. Du kannst nichts dafür, dass diese Nacht so lang ist und dass es so dunkel in dieser Welt ist. Wir fühlen uns vom Schmerz umgeben. Wir haben alle gebrochene Herzen, jeder Einzelne. Und gebrochene Herzen sind schlimmer als Knochenbrüche. Wir sind tief erschüttert und überwältigt von Enttäuschungen, was auch sein mag. Unsere Träume sind zerplatzt. Ich hoffte, ich dachte, ich vermutete. Und puh, die Seifenblase ist zerplatzt. Diese irdischen Träume zerplatzen. Und wenn du diese Dinge hast, ich weiß es, ich habe immer wieder in meinem Leben eine Phase gehabt, als ich das hatte, was ich geträumt habe, was ich mir gewünscht habe, ist das wirklich alles? Plötzlich stand ich an einem Punkt, ist das wirklich alles? Und ich muss zugestehen, nein, das ist nicht alles. Deshalb, meine ganzen irdischen Träume habe ich abgeschrieben, denn ich weiß, das ist gar nichts. Meine ganzen Ideale kann ich nicht verwirklichen, so gut ich es möchte, es sei denn, Gott wirkt durch mich und durch mein Leben. Irdische Träume zerplatzen wie Seifenblasen. Du stehst oft vor zerplatzten Träumen, unerfüllten Wünschen, zerbrochenen Hoffnungen. Ich habe gehofft, so wie diese Emmaus-Brüder, sogar mit dem Heiland. Sie haben gekämpft und wenn alle dich verlassen, wir werden zu dir halten, lieber Heiland. Und was ist? Auf dem Weg nach Emmaus erzählen sie dem Wanderer da, wir hofften, er würde Israel von den Römern befreien, er würde das und das machen. Aber das Elend verreckt. In unseren Wünschen haben wir oft so viel Idealismus. Wir glauben, die Welt ist gut und wir wollen das Beste, ist gut und recht und so weiter. Aber die Wünsche zerplatzen. Ich war in meinem Leben mehrmals verliebt als junger Bursche. Und da gab es in meiner Zeit, ich habe ein Mädel gemocht und ich wollte dieses Mädchen haben. Aber dieses Mädchen wollte mich nicht haben. Das war das. Und dann gab es einen Schlager, Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt noch, aber manche ältere Leute kennen das. Liebeskummer lohnt sich nicht. Und dieser Schlag hat mir sehr viel geholfen, als da war ich noch kein Christ. Liebeskummer lohnt sich nicht, mein Darling, wer auch ist. Wir stellen die biblische Frage oft. Ja, gibt es Balsam in Gilead? Kann meine Wunde geheilt werden? Mein Liebeskummer? Wir haben gehofft. Ich habe so viel Vertrauen in den Mann, in die Frau, in die Gemeinde gesetzt. Und jetzt bin ich jämmerlich enttäuscht. Wir fühlen uns von allen in den Stich gelassen. Enttäuscht, allein. Ich denke an so manche Situationen in meinem persönlichen Leben. Ich will nur aus der Kinderstube plaudern. Ich habe... Ihr glaubt, wenn ich bete, dann wird Gott das und das tun, das wird passieren. Gott ist ein mächtiger Gott, bei Gott ist nichts unmöglich. Das habe ich geglaubt, war ich auch felsen überzeugt, bin auch heute noch so davon überzeugt. Aber als ich gebetet habe, das kam genauso anders. Es war eine finanzielle Sache, was passierte. Es steht, wir sind betrogen worden von unserem Vermieter, reingelegt und dann kamen wir in den Schulden. Ich war nicht mehr kreditwürdig. Verstehst du, so war ich dann da. Und ich sage, lieber Gott, guck mal, ich bete, ich diene dir, ich mache alles, ich gebe meinen Zehnten. Und was ist? Bin ich mehr kreditwürdig? Und dann stehe ich da und sage, lieber Gott, ich bin so erschüttert von dir. Und mehrere Wochen konnte ich nicht mehr beten. Ich habe gepredigt, Gott ist gut. Verstehst du, das ist wieder was anderes, weil man weiß, wie man predigt. Aber ich konnte nicht glauben, ich konnte nicht fassen, dass Gott zu mir gut ist, zu den anderen ist er gut. Er hat sogar, während in dieser Phase ich war, hat der andere sogar geheilt durch meine Hände und durch meinen Dienst. Aber ich selber, dann hänge ich da und komme nicht durch in meinem Glauben. Und dann habe ich gesagt, das reicht mir, ich bin ein Heuchler. Und dann habe ich meinen Vorsteher angerufen, ich quittiere den Dienst. Ich möchte jetzt mal aufhören zu predigen, ich kann kein Heuchler sein, ich kann nicht den Leuten erzählen, Gott ist gut und ich erlebe genau das Gegenteil in meinem persönlichen Leben. Und das Leben war für mich hart. Ich habe die Kinder am Tisch beten lassen und am Schluss habe ich gedacht, das bringt doch sowieso nicht, wenn ich am Tisch bete und sage, Herr, segne diese Speise. So verzweifelt war ich, so zerschlagen innen drin und mir war alles so unglaubwürdig. Ich war tief niedergedrückt, geplättet, gewalzt und zerschmettert. Und dann kam jemand anders, predigte bei mir in der Gemeinde. Ich habe geguckt, wer kommt diesen Sonntag, wer wird hier predigen. Aber ich war so traurig innen drin. Ich könnte predigen, aber ich kann innerlich nicht predigen. Ich will kein Heuchler sein. Ich war untröstlich, fromme Sprüche. Leute haben dann mir fromme Sprüche zugeschickt und gesagt, Bruder, da so spricht der Herr hat mir einen Traum gegeben, eine Vision gegeben, ein Wort Gottes gegeben. Die konnten alle gestohlen bleiben. Ich habe das nicht geglaubt. Das war für mich unreal, verstehst du? Ich erlebe genau das Gegenteil. Wochen vergingen und vielleicht 2 Monate und da kriegt mein Vorsteher einen Brief aus Barbados, Westindien, 15.000 Kilometer weg, damals von Stuttgart, kriegt einen Brief und da fragt mein ehemaliger Bibelschullehrer, wie geht's Pastor Matudis und Heidemi, wie geht's Ihnen den beiden und so weiter. Und sie mussten von dann bis dann für mich, für diese Familie beten. Wie geht's den Leuten? Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ich kann nicht mehr beten. Aber 15.000 Kilometer weg, am anderen Ende, da irgendwo in der Karibik, da beten Leute für mich. Was ist da los? Ich habe meinen frommen Leichtsinn, und ich habe nachher festgestellt, was da war. Ich habe in meinem frommen Leichtsinn, von Gott schnell sofortige Lösungen erwartet. Und vergessen, Geduld tut euch Not. Ich muss warten. Und dann werden die, guck mal, und so bin ich getröstet worden durch einen Brief von Leuten aus weiter Ferne, die ich schon vielleicht vergessen habe. Zuerst fühlte ich mich meinem Schicksal ausgeliefert, ohnmächtig und unfähig, etwas dagegen zu unternehmen. Konnte ich machen. Ich hätte höchstens Bank überfallen können. Verstehst du? Dann hätte ich die Schulden bezahlen können. Aber sonst, es gab keine Lösung für mich. Alles, was ich unternahm, war zwecklos. Es verschlimmerte nur meine Situation nur verschlimmern. Betteln wollte ich auch nicht. Ich wusste nicht, was ich anstellen soll. Ich weiß, ich kann mitfühlen mit Menschen, die solche Phasen durchmachen in ihrem Leben. Wir haben für dich beten müssen und dürfen. Und sie haben gebetet. Und Gott hat mir eine Hilfe geschenkt. Ein Trost geschenkt. Jemand denkt an dich so weit weg. Und das ist die Liebe Gottes, dass Gott Menschen, dass Gott irgendjemand aufs Herz legt, die denken an dich. Die können selber nicht mehr beten, brauchen auch nicht mehr beten, sollten auch gar nicht beten. So, und mit einem Schlag war alles wieder in Ordnung, war ich wieder der alte Matutis. Konnte wieder predigen, habe wieder Freude am Herrn gehabt. Und diese paar Zeilen haben mich wieder auf die Beine gebracht. Diese paar Zeilen haben mir gezeigt, Gott gibt dich nicht auf. Halleluja. Gott gibt dich nicht auf. Und ich weiß, auch wenn ich Gott verliere, ich kann Gott nicht verlieren, selbst wenn ich es wollte, er geht mir nach, er verfolgt mich, Gott ist treu. Wir müssen einfach in dieser Welt mit so vielen Dingen fertig werden. Gott verspricht uns Hilfe, ich lasse dich nicht fallen. Egal was da kommt, egal was da passiert. Gott beauftragt liebe Menschen, und diese lieben Menschen sind Engel, irgendwo in Barbados, Westindien, die sollen für den und jenen beten. Und deshalb, wenn du einen Auftrag bekommst, wenn dir beim Beten ein Gedanke kommt, ach, der Fritz, wie geht's wohl dem Fritz, was macht er wohl? Verstehst du, die oder jene, wie geht's, was machen die? Dann fang an, für diese Leute zu beten, egal wie. Oh Herr, du weißt, das Bild hier, das Foto, du kennst diesen Mann, du weißt, wo der wohnt, oder diese Frau, diese Familie. Bete für diese Menschen, denn das sind Gebetsanliegen, denn die Bitten habt ihr von ihm, heißt es in der Bibel. Das denken wir nicht, uns nicht einfach aus, sondern die Gebete haben wir von ihm. Also wenn du für jemanden beten solltest, weg von dir. Unsere Gebete werden erhört, wenn wir für andere beten. Uns wird geholfen, wenn wir anderen helfen. Uns wird gedient, wenn wir anderen dienen. Nur nebenbei. So, Gott beauftragt liebe Menschen, die einen ermutigen, die für einen beten, die nicht andere belehren und so religiös angehen. Ich weiß, was für dich ein Wort Gottes. Nein, ich brauche die Worte Gottes gar nicht in solchen Situationen. Ich bin getröstet durch den Herrn. Ich habe Frieden Gottes. So, der Herr hilft mir, dass ich wieder zurechtkomme. Wünsche das Richtige. Herr, gib mir ein richtiges Wort, gib mir einen richtigen Gedanken, gib mir die richtige Person, die mich ermutigt. Ich komme selber nicht mehr raus. Ich kann strampeln, so viel ich will. Herr, hilf mir, dass ich rauskomme. Wünsch dir was. Du hast drei Möglichkeiten. Wünsch dir das Richtige, etwas, das dir wirklich hilft, das deine Probleme wirklich löst. Vielleicht kann die Bibel dir deine Probleme nicht lösen. Ich weiß, da gibt es so liebe Heilandsleute, die sagen, die Bibel löst alle meine Probleme. Jesus löst alle meine Probleme. Ich habe es nicht erlebt, dass er das macht. Ich muss selber Gott bitten und der Herr muss selbst mir eingreifen. Der Herr muss selbst irgendjemand mir über den Weg laufen lassen und mir helfen. Er bringt mich weiter. Er tröstet mich durch irgendeinen Menschen, wie bei mir in meinem Fall hier. Und das hat mich geheilt. Heute lache ich drüber. Ich habe gedacht, wie konntest du so blöd sein? Suche das Normale, nicht das Aufsehenerregende, das Laute. Das bringt dich nicht weiter. Du brauchst die Zusicherung Gottes, dass er hat denen aufs Herz gelegt, für mich oder für dich zu beten. Richard Wurmbrand, ich habe dem Richard Wurmbrand das erzählt, mal diese Geschichte, was mir passiert ist. Sagte, du, das habe ich auch gehabt. Er hat mir eine Geschichte erzählt, sie steht auch in einem seiner Bücher, verfolgt, gefoltert für Christus. Er war im Gefängnis und ja, Gehirnwäsche und so weiter. Und da kam jeden Tag eine Ameise vorbei und hat immer so ein Krümel für die Ameise übrig gelassen und immer für die Ameise gefüttert und gesagt, ich weiß, dass Gott noch lebt, weil die Ameise noch da ist, dass noch Leben da ist. Und dann hat irgendwo er gepredigt und dann erzählte, dass er so gefoltert worden ist. Und dann steht ein Bruder auf oder redet mit ihm am Schluss und sagt, Bruder, was für eine Zelle war das, wo du da warst? Und da hat er die Zelle genannt, da sagt er, das gibt's doch nicht. Ich musste immer für die Gefangenen beten, die in der Zelle, ich glaube, 252 sind. Ich musste immer für diese Personen beten und das warst du. Und sogar eine lange Zeit, ich musste von dann bis dann beten für den Menschen, der in der Zelle sowieso sitzt. Und wie lange warst du dort? Von dann bis dann. Und genauso lang musste ich beten für diesen Menschen in dieser Zelle. Vielleicht beten wir für einen Gefangenen und haben gar keine Ahnung, was wir beten oder zusammen beten. Aber unsere Gebete sind nicht verloren. Gott legt uns eine Last auf und er hilft uns, die Last zu tragen und auszutragen. Du brauchst also die Zusage Gottes, diese Rückendeckung, seinen Beistand und so weiter, diese Hilfestellung, dass du weißt, Gott steht hinter mir. Sonst läuft alles ins Nichts, ins Leere. Sei immer dort, wo Gott dich haben will, damit sich deine Träume erfüllen. Nicht überall können sich deine Träume erfüllen. In Israel oder in Kanaan damals, da wo dieser arme Josef lebte, da hätten sich bei den Schafen sich seine Träume nicht erfüllen können. Er musste in Ägypten sein, in einer gottfernen, gottlosen Welt, in einer heidnischen Welt. Und dann muss er dort eine Frau heiraten, eines ägyptischen Priesters Tochter hat er geheiratet. Muss vorstellen, so ein Wahnsinn. Solche Wege führt Gott manchmal Menschen, damit der Traum Josef sich erfüllen kann. Und dann bekommt er zwei Söhne, Manasse und Ephraim, von dieser Priesters Tochter. Und die werden sogar Stammhalter in Israel. Kannst alles nicht verstehen, ist viel zu hoch, das ist höhere Mathematik. Sei immer dort, wo Gott dich segnen kann, dich gebrauchen kann. Aber zuerst gibt's Verlust, gibt's Minus. Zuerst musst du warten, bis in der Warteschleife. Und das war der Josef, das war der Hiob. Wünsch dir das Richtige. Wünsch dir, dass der Wille Gottes in deinem persönlichen Leben geschieht, so wie es geschehen sollte. Wir wünschen uns immer oft das Verkehrte. So, Herr, muss es sein. Meine Frau oder mein Mann muss aus dem Krankenhaus entlassen werden, muss kerngesund werden. Das ist dein Wille. Aber Gott will vielleicht diese Frau, diesen Mann oder die Kinder zu sich holen. Total anders. Sei immer dort, am richtigen Ort, wo du gesegnet bist, wo Gott gesagt hat, da selbst habe ich den Segen geboten, dich zu segnen. Ich denke nur an Elia am Bach Krit. Geht und verbirg dich am Bach Krit. Aber Herr, ich bin nur der Formator. Ich sollte Israel auf den Kopf stellen. Ich sollte den allmächtigen Gott nach Israel bringen. Ich wäre so ein Billy Graham. Das hat er alles gedacht wahrscheinlich. Geh und verbirg dich. Und ich habe da selbst den Raben geboten, dich zu versorgen, warum du unversorgt bist, warum du nicht genug Geld hast, warum es dir dreckig geht, warum du nicht gesund bist, du bist am falschen Ort. Gott hat den Raben geboten, den Elia zu versorgen. Und als es dann vorbei war, als das Wasser versiegte am Bach Krit, dann hat Gott gesagt, jetzt gehst du der Witwe nach Sarepta. Und da selbst habe ich eine Witwe geboten, dich zu versorgen, 18 Monate. Sei immer dort, wo der Traum sich erfüllen kann, wo der Wille Gottes geschehen kann. Wir werden nie der Segen Gottes sein oder den Segen Gottes erleben, wenn wir nicht dort uns aufhalten, wo Gott uns sagt, dort habe ich dem Segen geboten, dich zu versorgen. Wenn ich nicht in seiner Bestimmung lebe, seiner Bestimmung nicht entspreche, am falschen Ort bin, mit falschen Leuten zusammenarbeite womöglich, da kann ich nicht gesegnet werden oder falsche Vorstellungen habe. Gib auf deine ganzen Ideale, so stelle ich mir Gott vor. Vergiss es, Gott kannst du nicht vorstellen. Alle Himmel können dich nicht fassen, lieber Gott. Abraham hatte eine gewaltige, großartige Verheißung Gottes über seine Nachkommenschaft. Aber er hat zu seinen Lebzeiten das alles gar nicht gesehen. Der liebe Gott sagt, ich will so zahlreich wie Sand am Meer deine Nachkommenschaft mehren. Und ich will dich so mehren wie Sterne am Himmel. Und was ist? Er hat nicht mal einen Jungen. Ein uneheliches Kind hatte noch, diesen Ismael. Ja, aber das ist alles, was er hat. Zu seiner Lebzeit hat er nicht viel gesehen, hat nicht viel in dieser Welt gehabt. Vielleicht geht es auch dir so. Gott hat dir großartige Verheißung gegeben, Psalm 91, und du wirst die Taten des Herrn noch verkündigen. Halleluja, du wirst noch große Dinge tun. Aber nichts ist da. Es ist alles nur Leerlauf, nur Strohdreschen. In Römer Kapitel 4 lesen wir von Abraham, sein Leib war erstorben. Und das soll er noch Nachkommenschaft haben. Du bist auch beim Krepieren, beim Abkratzen. Doch im Glauben konnte er an diesen Segen festhalten. Er wusste, einen Sohn werde ich noch zeugen, wenigstens einen Buben. diesen Ismael. Nein, das ist er nicht. Denn Isaac, ja, einen werde ich noch zeugen. Und dann war es klar, der muss gucken. Deshalb war ihm ein großes Anliegen, dass er auch die richtige Frau erwischt. Deshalb hat er den Eliezer geschickt, nach Mesopotamien, um eine Frau zu suchen. Soweit so klar. Und dann, du weißt ja, was dann passierte. Jakob, der bringt dann mit 4 Frauen gleich 12 Söhne zur Welt. Und Gott erfüllt diesen Traum. Und dann lese ich von Abraham später in der Bibel. Abraham hat noch die Ketura geheiratet oder angenommen. Ketura ist eine sehr fragliche Person, was es ist. Aber wahrscheinlich ist es die Hagar, was wir in der Bibel haben. Die Frau aus die Sklavin, die sie gekauft haben, da in Ägypten. Und von der Hagar hatte er noch 6 Söhne. Verstehst du? Nachdem er dem Willen Gottes war, nachdem er den Sohn gezeugt hat, den Gott verheißen hat von der Sarah oder über die Sarah, hat er noch 6 Söhne gehabt. Und diese wurden ihm nicht verheißen. Das waren irdische Verheißungen. Sein Körper war erstorben, heißt es. Aber dann, als Gott sein Wort an seinem Leben erfüllte, da ist er noch fruchtbar geworden. 1. Mose 25 lese ich, Abraham wurde 175 Jahre alt. Gott segnete sein Glaubensgehorsam, seine Treue, er hat angehalten, fest im Gebet. Gott segnet uns, wenn wir warten, wenn wir gehorchen. Gott segnet uns im Gehorsam über unser menschliches Denken hinaus. Über Bitten und Verstehen. Stell dir mal, der Kerl hat noch 6 Söhne, der hat praktisch 8 Kinder gehabt insgesamt. Ismael, Isaac und die 6 Söhne von der Ketura. Sein Traum hat er ausgelebt und er starb lebenssatt. Lebenssatt. Trotz vieler unerfüllten Wünsche, so wie Elia, das selbst habe ich den Raben geboten, dich zu versorgen. Viele können ihr Leben nicht verwirklichen, weil sie Gott nicht gehorchen. Tu das, was Gott sagt. Ob du es verstehst oder nicht verstehst, ist ja gar nicht so wichtig. Ist so wichtig, dass wir das tun und Gott gehorchen. Und Gott sagte, Abraham, verlass dein Vaterhaus, verlass deine Familie, verlass alles, lass alles liegen. Komm und folge mir nach. Und so bekam er großartige Verheißungen und Zusagen. Und selig sind, steht in meiner Bibel, das sind die Träume jetzt, verwirkliche deine Träume. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und doch glauben. Was hat Jesus viel gesehen? Ich habe gestern kurz gesagt, starr für die Welt, aber ich war damals noch nicht da, du auch nicht. Was hat Jesus viel von der Erlösung gesehen? Sein Jüngerkreis brach auseinander, er stirbt am Kreuz als Versager. Ja, Jesu Leben war Scheitern und kein Happy End, so wie manche Leute sagen, ja, er hat ein Happy End gehabt. Er starb, wurde begraben, im fremden Grab sogar. Das Einzige, was das er kann und konnte doch das Letzte, er konnte seinen Geist in die Hände des Vaters legen. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Wir werden oft im Leben vom Leid überwunden, von Schwierigkeiten überwältigt. Das ist das Leben. Halte dich an den Grundsätzen der Wahrheit und des Lebens bis am Schluss, bis am Ende. Gott belohnt die Treuen. Gib einfach dein Leben nur Gott ab und sag, Vater, in deine Hände befehle ich meine Seele. Und du sollst die Taten des Herrn verkündigen. Wann auch immer, spielt jetzt keine Rolle. Nach der Auferstehung. Da geschah das Große bei Jesus. Da war das Happy End. Nachdem er das alles überlebt hat. Wenn nicht in diesem Leben, so in jedem Leben, wirst du die großen Taten Gottes verkündigen. Stell dir vor, du bist Gottes Handarbeit. Er macht aus deinem Leben, was du kannst. Diene Gott in stiller Missionsarbeit, wo auch immer. Über Liebesdienste, so gut du kannst. Es wird verweslich gesät, steht in meiner Bibel, und es wird unverweslich auferstehen. Dein Leben ist ja auf die Ewigkeit angelegt und nicht nur auf vergängliche Wünsche und Träume. Deine Gaben sind vielleicht umsonst gewesen. Du hast gesagt, ja, was war mein ganzer Einsatz? Aber wisse, in meiner Bibel steht, und das will ich dir klipp und klar sagen, auf Deutsch, unsere Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich. Dein Glaube, alles, was du für den Herrn tust, natürlich, was du für dich tust, für andere Leute tust, ist umsonst für die Katz. Aber was wir für Gott tun, ist nicht vergeblich. Dein Einsatz ist nicht vergeblich. Maria Magdalena salbt die Füße Jesu. Und dann sagt Jesus, als die anderen die Nasen rümpfen und schimpfen und sich aufregen, sie hat ein großes Werk an mir getan und überall, zu aller Zeit, wo das Evangelium gepredigt wird, wird auch erzählt, was sie an mir getan hat. Deine Tränen und deine Gebete gehen nicht verloren. Wir haben in der Bibel eine Schale von Gott. Das sind die Gebete der Heiligen, die Tränen der Heiligen. Was du in Zeiten der Not und der Zeit von kräftigen Widerständen und schwierigen Zeiten tust, jetzt in dieser Corona-Zeit tust, das wirst du mit Freuden ernten. Und deshalb evangelisiere ich jetzt und predige im Internet und werbe im Internet für die Predigten hier in dieser Corona-Zeit, dass das Evangelium so viele Menschen wie nur möglich hören. Einige regen sich auf, weil es zu viel ist an Werbung, was wir da machen. Berliner Predigten, aber was soll's? Wir predigen zur Zeit und zu uns sein, gelegen und ungelegen. So wie in Zeiten Jesu, damals als Jesus geboren wurde, das erste Mal. Wir stehen kurz vor der Wiederkunft Jesu und da war auch kein Raum in der Herberge. Kein Raum. Aber Gott hat gehandelt. Gott hat diesen Josef und die Maria benutzt, dass Jesus Mensch wurde. Und wir benutzen das Evangelium, dass Jesus zu den Menschen kommt, Menschen erreicht, wo auch immer. Bald erscheint jener Tag, Brüder und Schwestern, wo Gott das Testament öffnet für mich, für dich, für uns. Und wir unser Erbteil bekommen. Und das ist das Schöne dabei. Wenn ein Testament geöffnet wird, da steht mein Name und er wird alles erben. Halleluja. Er wird alles erben. Verstehst du? Nicht, er wird enterbt. Nein, er wird alles erben. Und weißt du, da lohnt sich dann alles. Verstehst du, was du, wenn du dann alles erbst? Jemand hat zu mir dieser Tage gesagt, weißt du, wir haben gar nicht gedacht, dass das und das ist. Und jetzt erbt diese Person oder diese Familie 300.000 Euro. Verstehst? Und die haben sonst nichts Großes getan für diese Familie, nur sich bis um die Leute gekümmert. Und die erben, das ist Gnade, wenn man erben kann. Gott lässt uns nicht in Stich. Er wird uns nicht enttäuschen oder versetzen oder unbefriedigt lassen. Wir werden was erben. Wir sind Gottes Erben und Miterben Jesu Christi. So viele Christen verbringen ihr Leben mit falschen Zielen und Idealen. Sie denken an dies und jenes. Das sind meine Interessen. Vergiss, lass es liegen. Leb für Gott und du wirst was erben. Wenn nicht hier, aber dort im Himmel spätestens. Aber diese falschen Träume, da wirst du armselig sein, zu Schanden werden. Viele wollen viel für Gott tun. Vergiss es, das musst du nicht. Ich will dich jetzt korrigieren und dir helfen. Komm runter, es ist ernste Zeit. Wir haben keine Zeit mehr groß zu spielen. Was weiß ich, Gemeinde spielen, Reich Gottes spielen. Nein, wir sollen uns Zeit nehmen. Gott will viel an uns tun. Wir sollen zubereitet werden. Die Gemeinde, die Gläubigen sollen zubereitet werden. Ohne Flecken und ohne Runzeln. Und dem Bräutigam Jesus Christus entgegengehen. Gott will uns verwandeln in das Bild Jesu, seine Art und sein Wesen. Ja, er will uns verwandeln nach seinen Maßstäben, für seine Welt, für sein Reich. Wir sollen auf der Ebene Gottes uns bewegen, Brüder und Schwestern, und dort ankommen, wo wir ankommen sollten, wofür wir bestimmt sind. Schon dort im Paradies, im Garten Eden, vor Grundlegung der Welt. Die Mehrzahl der Christen, jetzt will ich ein paar Gedanken noch in den Raum stellen, was mir groß geworden ist, verbringen ihr ganzes Leben damit sie sich auf falsche Dinge konzentrieren. Mein Beruf, meine Arbeit. Und dann bist du in der Rente und jetzt bist du Rentner und hast keine Hobbys, gar nichts. Und so viele Männer, die fallen in ein Loch, wenn sie nach der Arbeit nur noch für die Arbeit gelebt haben und sie haben kein Hobby, keine Zeitbeschäftigung, keine weitere Beschäftigung. Jetzt ist die Arbeit, jetzt gehen sie der Frau auf die Nerven und dann da müssen sie aus dem Haus ausbrechen, da versuchen sie was anderes, verstehst du? So viele Menschen leben nur für die Arbeit. Fußball ist unser Leben. Was ist jetzt mit dem Fußball? Die können nicht mehr spielen. Die machen nur noch Geisterspiele, die ganzen Sportler. Ja. Viele konzentrieren sich auf die falschen Dinge, auf das Äußere. Wenn ich dann dran denke, ach, da wird gekämmt, gepudert und gestrichelt und gestielt. Ich liebe euch, Schwestern. Seid gut und seid gesegnet. Ja, aber so ist es. Man legt so viel Wert für das Äußere, für das Vergängliche, auf das Menschliche. Man, ja, wenn ich so dran denke, in Amerika, bei uns kommt es auch noch, da operieren sie die Frauen, neue Brüste und was weiß ich, und liften sich. Am Schluss, wenn du denkst, das ist jetzt eine 30-Jährige, da war das schon eine 80-Jährige Oma. Ja, so sieht's aus in dieser Welt. Und das alles vergeht. Warte mal, im Alter, da kommen die ganzen Sünden, brechen auf, die ganzen Operationen, die rächen sich, da bezahlen die Leute eine große Rechnung. Unser Schatz liegt in Jesus, wenn ich dich nur habe, Heiland. weltliche Dinge vergehen, die Lust dieser Welt vergeht und der Weg über die Zunge ist kurz. Jetzt kommen die ganzen Weihnachtsbraten und was, welche Braten auch immer. Der Weg über die Zunge ist nur so lang, verstehst du? Und schon, dann sitzt doch die Frau und kocht den ganzen Tag und noch einen Tag davor und noch einen Tag noch davor. Dann kochen sie und dann innerhalb von 2 Stunden wird alles aufgegessen. Wenn es überhaupt so schnell geht. Manchmal geht es innerhalb von 1 Stunde. Der Weg über die Zunge ist so kurz. Denk drüber nach, steht in der Bibel natürlich, das ist nicht Matthäus sein Wort. Welche Dinge vergehen so schnell? Alle profane Dinge, ja, die fliegen so vorbei. Und sie werden uns nicht zufriedenstellen. Wir nehmen nichts mit in der Ewigkeit. Alles bleibt hier. Verstehst? Alles bleibt hier. Hier. Auch unser Körper. Also unser geliebter Körper. Da tun wir so viel, streicheln uns und ölen uns und cremen uns und salben uns. Und trainieren. Verstehst du? Alles, auch dieser durchtrainierte Körper wird hier bleiben. Nur das geht in der Ewigkeit, was wir in uns tragen. Halleluja. Nur das, was wir in uns tragen, was wir in unserem Herzen haben. Niemand soll sehen, was ich habe. Verstehst du? Niemand geht was an. Das, was an der Seele sich hängt, das bleibt übrig. Nur das, was von Gott ist, was mein Leben von Gott aus erfüllt, seine Gerechtigkeit, seine Friede. Deshalb auch dieser Spruch, was ich gesagt habe vorher. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. An was hängt deine Seele? An was erfreust du dich? An Christbaum? Am Weihnachtsfamilientreffen? An was freust du dich? Was liebt deine Seele? Die Seele ist göttlicher Natur. Die Seele kann mit nichts anderes befriedigt werden als mit dem lieben Gott. Alles vergeht. Die Liebe vergeht. Die menschliche Liebe, sexuelle Liebe, alle guten Taten vergehen. Nur das, was von Gott ist, das bleibt bestehen. Alles vergeht. Die Treue zu Gott bleibt. Die Liebe zu Gott bleibt. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir uns nicht auf weltliche Dinge konzentrieren müssen und dürfen und brauchen. Alles ist so vergänglich, das ist nur Leihgabe, das müssen wir alles zurückgeben. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass nur du durch dein Wort und durch deinen Geist unsere Seele zufriedenstellen kannst, wenn wir nur mit dir übereinstimmen, mit dir zusammenleben, in deiner Gerechtigkeit, in deinem Frieden, in deiner Freude. Jesus, dann sind wir ausgeglichen und ausgewogen. Jesus, ich wünsche mir noch mehr von dir. Ja, noch viel, viel, viel mehr. Wenn ich dich habe, dann gehört mir der ganze Himmel, Heiland, und ich möchte dich gewinnen. Oh, ich lasse die Welt zurück, und die Welt ist nicht wert, dass man überhaupt groß darüber redet, wenn wir dich haben. Jesus, du bist der Prinz, der König aller Könige, Herr aller Herren. Wer den König hat, der das Königreich. Danke, Herr Jesus. Amen.